haben muss.
Ich will die Turbo-Man-Action-Figur mit voll beweglichen Armen und Beinen und dem abgehobenen Düsenantrieb und der Boomerang-Schleuder. Alle, die keinen bekommen, sind voll unten durch.
Es zu finden?
Du hast doch die Figur besorgt, oder?
Ist der Albtraum dieses Vaters.
Ich kaufe das Spielzeug. Das verspreche ich.
Wow, da geht aber einer in allerletzter Minute, oder, Heulein?
Besonders Heiligabend.
Ja. Turbo-Man, du gehörst mir!
Sie sind ja alle weg.
Diese zwei hier suchen einen Turbo-Man.
Zwei Väter.
Das bedeutet Krieg, Freundchen.
Eine Mission.
Oh, armes Baby.
Jeder gegen jeden.
Ich hab mir was überlegt. Tun wir uns als Team zusammen. Wissen Sie, so wie Starsky und Hutch.
Denkst du, haben Sie doch eine Turbo-Man-Lieferung einbekommen?
Gehen wir.
Na, gibt's ein Problem, Officer?
Man kann nie zu viel machen, um seinem Kind ein zauberhaftes Weihnachtsfest zu bescheren.
Hey, Kumpel!
Von dem Regisseur von Mrs. Doubtfire.
Du willst einen Turbo-Man zu Weihnachten?
Denk bloß nicht, ich lass mich von dir auf den Schoß nehmen.
Tony, Taxi.
Das wurde heute früh aufgenommen.
Und von dem Regisseur der Flintstones.
Nicht aufmachen! Nein, 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 nein! Natürlich muss das Ding noch etwas zusammengebaut
werden. Wisst ihr, was ihr seid? Ein Haufen schäbiger, dreckiger Hochstapler in roten Anzügen.
Arnold Schwarzenegger, Sinbad.
Ich bin bei der Post, jetzt sollte klar sein, wie gestört ich bin. Sag's ihnen!
Dieser Mann ist völlig irre.
Dankeschön! Wir feiern bloß einmal im Jahr Weihnachten.
Ah! Versprochen ist versprochen.
Hast du den falschen... Ja, ich freue mich immer wieder über den legendären Schnitt, kurz bevor das Rentier echt was auf die Mütze bekommen hätte. Versprochen ist versprochen, ein uralter Film schon, aber einer der Filme, der für mich in der Weihnachtszeit nicht fehlen darf. Es ist so ähnlich wie Kevin allein zu Hause und so, vielleicht kennt ihr auch solche Filme, wo man sagt, also die muss man einfach irgendwie einmal im Jahr gesehen haben. Versprochen ist versprochen, da ist ein Kind und er möchte dieses eine Spielzeug, jeder zu der Zeit möchte dieses eine Spielzeug, die Turbo-Man-Action-Figur. Und der Vater hat es versprochen, aber er hatte sich nicht drum gekümmert. Und jetzt tut er am letzten Tag alles dafür, um das Ding irgendwie noch in die Finger zu bekommen. Hey, er kämpft mit Leuten, um an diese Figur zu kommen. Er bricht das Gesetz, um an diese Figur zu kommen. Und er lässt sich mit irgendwelchen üblen Fälschern ein, nur um an diese Actionfigur zu bekommen. Die Sache ist, er schafft es am Ende nicht. Er hat was versprochen, aber er hat sich einfach nicht wirklich drum gekümmert. Und weißt du, ich glaube, das ist was wir alle kennen. Wir geben Versprechen, jeder von uns tut es, und wir wollen die eigentlich auch halten, oder? Wir möchten nicht gern diejenigen sein, auf die man sich nicht verlassen kann. Und wir wollen auch selber eigentlich nicht solche Leute um uns herum haben, auf die wir uns nicht verlassen können, oder? Ich glaube, das ist was ganz Natürliches, Menschliches. Und ich muss immer so denken, was ich alles schon als Papa Komisches gemacht habe, einfach nur, weil ich so nicht drüber nachgedacht habe und habe es versprochen. Ja? Ich habe mich schminken lassen, ich habe komische Klamotten angezogen, ich habe irgendwelche Höhlen gebaut, das ganze Schlafzimmer durcheinander gebracht. Hey, ich habe meiner Tochter mal versprochen, irgendwie irgendwas zum Hangeln in die Wohnung zu bauen und dann musste ich noch Leute aus der Gemeinde animieren und so weiter, um das irgendwie hinzukriegen. Ja? Ich kenne das auch. Man gibt Versprechen und man tut dann alles, um diese Versprechen zu halten. Ich habe die Geschichte von einem Sklaven gelesen in den Vereinigten Staaten und er hat eigentlich so einen Sklavenherrn, der ist eigentlich ganz gut zu ihm und er sagt zu ihm, hey, ich mache dir ein Angebot, du kannst dich selber freikaufen. Du arbeitest einfach und mit dem Geld, wir vereinbaren eine Summe, wenn du die erreicht hast, dann lasse ich dich frei und du darfst als freier Mann leben. Und dieser Sklavenherr sagt, hey, es ist sogar okay, du musst gar nicht bei mir arbeiten, du kannst irgendwo hingehen, wo du am meisten Geld bekommst. Dann geht der nach Ohio und fängt dort an zu arbeiten und schickt seinem Sklavenherrn immer Geld. Und dann kommt irgendwann das Jahr, wo in den Vereinigten Staaten die Sklaverei abgeschafft wird. Der Mann ist von heute auf morgen frei, der schuldet seinem Herrn gar nichts mehr, der müsste nicht mehr arbeiten, aber er erinnert sich selber daran, dass er das Versprechen gegeben hat, es genau so zu machen. Und er guckt und er rechnet aus, was er seinem Herrn noch schuldig ist und er stellt fest, $300, nach damaligen Verhältnissen eine Riesensumme. Und er arbeitet so lange weiter, bis er auch den letzten von diesen $300 zusammen hat. Dann macht er sich auf den Weg zurück zu seinem Herrn, klatscht ihm das Geld auf den Schreibtisch und sagt, ich schulde dir eigentlich nichts mehr, aber ich habe dir mein Wort gegeben. Hier ist das Geld. Menschen machen Versprechen Und ich glaube, wir tun das, weil wir Gott ähnlich sind. Ich glaube, wir tun das, weil wir in Gottes Bild geschaffen worden sind. Weißt du, Gott, der macht Versprechen und verschenkt sich damit ein Stück weit an uns. Der legt sich sogar fest, der schränkt sich sogar ein und der verspricht uns, dass er nichts rüttelt an diesen Versprechen, die er gegeben hat. Und der, ja, der koordiniert sogar einen Haufen Versprechen, die er verschiedenen Leuten gibt. Also das ist wirklich absolut abgefahren. Und wir Menschen tun das auch. Allerdings kriegen wir es nicht immer hin, unsere Versprechen zu halten. Neulich war der Danny bei uns auf dem Sonnenhof unterwegs mit seinem Fahrrad. Er liebt dieses Fahrrad. Er geht raus bei Wind und Wetter, bei Regen, bei Sturm. Er trifft irgendwelche Leute da und so weiter. Und dann fährt er mit seinem Fahrrad da rum. Und er kommt am Schulhof vorbei, trifft dort zwei Freunde. Sie reden über seine neueste Errungenschaft, so eine Knallpistole. Und die beiden Jungs sagen, hey, komm, Danny, du musst uns diese Pistole vorführen. Und er sagt, okay, ich verspreche euch, ich fahre jetzt nach Hause und dann hole ich diese Pistole und jeder von euch darf mal schießen. So, und jetzt kommt Danny nach Hause und er muss feststellen, dass er bei uns in der Familie nicht das Sagen hat. Verstehst du? Die Mama muss ihm klar machen, dass er nicht einfach irgendwelchen Leuten irgendwelche Versprechen geben kann, die mit unseren Regeln zu Hause irgendwie kollidieren. Und bei uns geht es halt ab einer bestimmten Zeit nicht mehr raus, wird sich dann fertig gemacht, die müssen immer noch so Leseaufgaben machen und alles Mögliche dann, was man abends noch macht. Und sie sagt ihm, hey, du kannst nicht mehr raus, ich habe hier das Sagen, ich bin die höchste Autorität, du nicht. Mal abgesehen davon, dass die beiden Jungs wahrscheinlich auch nicht mehr da waren, weil es denen genauso ging. Ja, 2 7-Jährige da irgendwann abends im Dunkeln noch draußen. Nee. Und der Danny, dem ist das echt schwer gefallen, aber er musste es am Ende akzeptieren. Nein, ich darf jetzt nicht mehr raus, okay? Und ich glaube, das ist, was wir alle irgendwie ein bisschen kennen, dieses Dilemma. Wir geben Versprechen, aber ganz ehrlich, wir können sie oft nicht halten. Wer erinnert sich an Versprechen, die er gegeben hat, die er nicht halten konnte? Gibt es da jemand? Also ich erinnere mich an viele Versprechen und ich bin viel vorsichtiger geworden, darin Versprechen zu geben, okay? Weil wir Menschen, wir haben eben nicht immer die Autorität, um unsere Versprechen auch zu halten. Wir haben nicht die Macht, unsere Versprechen zu halten und wir gucken auch nicht weit genug, um wirklich ja, überschauen zu können, ob wir sie halten können. Wir können nicht mal von 12 Uhr bis mittags manchmal gucken, ja, geschweige denn, dass wir Jahre überblicken. Und hier haben wir einen entscheidenden Unterschied zwischen Gott und uns. Er hat die Autorität, er hat die Macht und er hat auch den Überblick, um sämtliche Versprechen, die er gibt, zu koordinieren und auch einzuhalten. Und genau darum geht es, wenn es heute um Bethlehem geht, Tatort Bethlehem. Warum bitte wird der Sohn Gottes in irgendeinem Kuhkaff dort in Israel geboren? Warum? Ganz einfach, es gab ein Versprechen Gottes. Gott hatte sich festgelegt. Und da will ich mit euch kurz mal reinspringen. 2. Samuel 7, da treffen wir König David, den legendären König Israels, und er sitzt gemütlich im Wohnzimmer seines Palastes und er denkt so darüber nach, wie erfolgreich sein Leben war. Er ist der legendäre Riesenbezwinger, er ist der Heerführer, dem kein Feind standhalten konnte. Er ist der die Stämme so richtig vereinigt hatte und der ja, das Vertrauen seiner Leute gewonnen hat. Er hat die Hauptstadt befestigt, er hat das Land irgendwo groß gemacht und er sitzt da und er denkt sich, Mensch, das, was ich habe, passt nicht zusammen mit dem, was Gott hat. Ich habe eine dicke Hütte und Gott, der muss immer noch im Zelt übernachten. Der hat bei uns nur so ein Heiligtum, so ein mobiles Ding, weißt du, was er in irgendeinem Outdoor-Shop besorgt hat. Nein, aber er sagt, das kann doch nicht sein. Und er denkt sich so in seinem Herzen, Gott, ich baue dir ein Haus. Und ich empfinde, das ist oft so ein bisschen, wie wir so gönnerhaft mit Gott umgehen. Ach Gott, du brauchst meine Hilfe. Ich kümmere mich um deine Kirche, Gott. Ich kümmere mich um die Verlorenheit in dieser Welt. Ich bringe Ordnung ins Chaos. Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Gott, keine Sorge, ich mache das für dich. Herr, der Glaube ist nicht so attraktiv. Die Menschen mögen dich nicht. Ich mache das mit meinen Gebeten, mit meinem Fleiß, mit meinem Geld. Gott, keine Sorge, auf mich kannst du dich verlassen. Und Gott, der sagt, hey, Moment mal, David, stopp. Du verstehst alles falsch. Und ich glaube, da sind wir Deutschen absolut legendär drin, dass wir alles falsch verstehen. Wir ziehen das Pferd immer von hinten auf. Wir hören Treue und wir hören nur, du musst. Treu bedeutet, oh, ich muss treu sein. Oh, ich muss mich noch um das kümmern. Ich muss noch da machen. Ich darf da auf keinen Fall was vergessen. Ich muss das richtig gut machen. Ich muss es eigentlich perfekt machen. Ich muss es besser machen als alle anderen Europäer und so weiter. So typisch deutsch, weißt du? Aber soll ich dir was sagen? Aus Gottes Sicht heißt Treue eben nicht in erster Linie, du machst irgendwas. Gott sagt, Treue heißt, ich mach etwas. Treue ist nicht in erster Linie, das ist nicht die Peitsche, mit der der Teufel über dich herfällt. Das ist die zärtliche Hand eines liebenden Vaters, der sagt, hey, ich bin derjenige, der treu ist. Ich bin derjenige, der seine Versprechen hält. Ich bin derjenige, der in erster Linie tut. Und das finde ich so stark. Gott sagt ihm, hey, ich habe dich doch von den Schafen weggeholt. Und er sagt, hör mal zu, du willst mir ein Haus bauen. Ich sage dir, was ich baue, dir ein Haus. Ich finde das so abgefahren, oder? Wie Gott auch die Sprache hier wählt und sagt, deine Formulierung drehe ich mal komplett um. Du willst mir ein Haus bauen, ich baue dir ein Haus. Und er setzt ein Wortspiel ein, weil Haus eben nicht nur für ein Gebäude stand, sondern auch für die Familie. Das Haus, das königliche Haus, das haben wir ja heute immer noch. Das Haus der, was weiß ich, Wittelsbacher wäre jetzt naheliegend hier bei uns, ne, in dieser Straße. So, das gibt es ja, so ein Adelsgeschlecht. Und das ist, was Gott David sagt. Ich werde dein Haus bauen. Deine Familie wird groß sein und zwar für immer. Und er setzt dem Ganzen die Krone auf und sagt, dein Haus und dein Königtum, die sollen für immer bestehen. Ich finde das so abgefahren, was Gott macht, wie sehr er sich mit Menschen verbindet, wie Gott Freundschaft ausbuchstabiert. Das ist doch total verrückt, oder? Und soll ich dir was sagen? Das, was Gott für David getan hat, er bekräftigt es nochmal. 300 Jahre später lässt dann Propheten aufstehen in Israel und er sagt nochmal, in der Situation, wo das Volk irgendwo auch wieder was vor sich hatte, was nicht so einfach war, da sagt er, hey, aber irgendwann, da kommt einer. Das ist euer Retter. Und dann wird gesagt, aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar die kleinste Stätte Judas oder eine der kleinsten Städten, ich habe da einen Schreibfehler reingemacht, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Manche Bibelübersetzungen übersetzen hier, der Ursprung liegt in der Ewigkeit. Das ist aber nicht gemeint an der Stelle, sondern was gemeint ist, alter Zeit ist die Zeit von David. Dass Gott sagt, hey, der Ursprung dessen, der kommen wird, der liegt insofern in fernster Vergangenheit auch, als dass ich meinem Freund David ein Versprechen gemacht habe. Und das ist genau dieser Hinweis, auch in Verbindung mit Bethlehem. Bethlehem war eben die Geburtsstadt von David. Und es war die Stadt, wo die Familie Davids herkam. Und Gott sagt, hey, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Aus Bethlehem wird dieser ewige König kommen, der für immer auf dem Thron sein wird und der sogar über die ganze Welt herrschen wird, wie wir jetzt wissen. Also da, Gott macht einem Menschen ein Versprechen. Und der Grund dafür, der liegt nicht darin, dass David jetzt so ein perfekter Mensch wäre, ein Genie, irgendein Supersoldat und all diese Dinge. Der Grund liegt einfach darin, dass Gott das Herz von David anschaut und sagt, hey, du gefällst mir. Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil David mit seinem ganzen Leben Gott gefallen wollte. Weil David gesagt hat, ich lebe zur Ehre Gottes und alles, was sich der Ehre Gottes in den Weg stellt, dem stelle ich mich in den Weg. Und weil David gesagt hat, ich will gehorsam sein. Und weil David gesagt hat, hey, ich liebe meinen Gott, ich schreibe ein Lied nach dem anderen, um ihn groß zu machen. Und weil David aber auch sich vor Gott beugen konnte und sagen konnte, Herr, ich habe total versagt. Ich hätte verdient, dass du mich verwirfst, und zwar für immer. Aber ich bitte dich um Vergebung. Das war der große Unterschied zu seinem Vorgängerkönig. Der konnte sich nicht vor Gott beugen, aber David, der konnte es. Und das ist das, was Gott gefallen hat. Und er hat gesagt, dein Königtum mache ich ewig. Ich verbinde mich mit dir für immer. Und weißt du, Gott sucht heute immer noch Menschen, die Herzen haben, die Gott gefallen. Mehr sucht er nicht, sondern ein Herz, das sagt Gott, ich will dir gefallen. Nicht ein Herz, das alles richtig macht. Nicht ein Herz, das alles perfekt gemacht hat und jedes Versprechen selbst erfüllt, sondern ein Herz, das sich immer wieder auf Gott zurückwirft und sagt, Gott, mein ganzes Leben hängt an dir, ich will dir folgen. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich lasse nicht los, auch wenn ich selber irgendwie Fehler mache und so weiter. Und wenn ich, keine Ahnung, Gott, ich bleibe an dir dran. Und das ist das Coole, was wir bei David sehen. Und solchen Menschen, die solche Herzen haben, macht Gott immer noch das Versprechen. Dass er sagt, ich will mich auf ewig mit dir verbinden. Er macht ihnen sogar immer noch das Versprechen, dass sie Könige sein werden mit Gott in seiner neuen Welt. Das finde ich absolut abgefahren. Also, Gott ist treu und Gott macht nichts fertig und er kennt in der Art, wie er Versprechen gibt, da kennt er keine Stoppschilder. Denn soll ich dir was sagen, es gab schon ein Problem mit Bethlehem. Das war gar nicht so leicht für, Für Gott wahrscheinlich schon, aber in unseren Augen war das gar nicht so leicht, dass wirklich der Messias dann in Bethlehem geboren wurde. Soll ich euch was sagen? Lange bevor David nur das Licht der Welt erblickt hatte, da hat seine Familie überhaupt nicht mehr in Bethlehem gewohnt. Die waren ausgewandert, die lebten im Ausland und Gott musste die erstmal wieder zurückbringen. Ja, die ganze Geschichte, Ruth und so weiter. Dann ist ganz Israel auch zeitweise ja aus dem Land vertrieben worden und die waren im Exil irgendwo entführt, haben ganz weit weggelebt und denkst du, ja, was wie aus Bethlehem? Wir sind gar nicht mehr in Bethlehem und so weiter. Ne? Egal, das war Gott, das macht Gott nicht fertig. Und dann zur Zeit, wo Jesus dann wirklich geboren wurde oder kurz davor, hey, Josef und Maria, die wirklich zum Hause Davids gehört haben, die lebten schon wieder nicht in Bethlehem. Die waren JWD in Galiläa, ganz weit draußen in der Pampa. So, es war fast noch pampamäßiger als Bethlehem, wo die waren. Ja, und es gab jetzt auch nicht so viele Gründe für Josef dann zu sagen, ach, meine Frau ist hochschwanger, wir planen mal eine romantische Städtetour in den Ursprungsort meiner Vorfahren. Es ist nicht romantisch, mit einer schwangeren Frau unterwegs zu sein. Zumindest nicht, wenn sie hochschwanger ist. Ich sag's dir, ne? Sodbrennen, saure Gurken, mir ist übel, ich muss auf Toilette, meine Blase ist geplatzt. Was weiß ich, man danach so hören kann. Also ich glaube nicht, dass Josef auf die Idee gekommen wäre, ach ja, das machen wir mal. Das klingt nach einer super Idee. Verstehst du, wie ich meine? So. Und dann gab's ja auch noch diesen Psychokönig, den Herodes, der irgendwie mitkriegt, dass sein König in Bethlehem geboren worden sein soll, alte Schriften und Verheißungen und so. Und er denkt sich, alles klar, ich will hier auf keinen Fall einen Aufstand in meinem Land, ich bin der König. Und er lässt alle Jungs mit 2 Jahren und darunter umbringen. Und Jesus wäre auch fällig geworden, wenn nicht Gott vorher eingegriffen hätte, zu Josef redet und sagt, geh, flüchte nach Ägypten. Also Gott koordiniert seine Versprechen und Gott ist seinen Versprechen gegenüber treu. Er nutzt alles und jeden, seine Souveränität benutzt alle Umstände dieser Weltgeschichte. Gott nimmt diesen Kaiser Augustus, den mächtigsten Mann der damaligen Zeit und legt ihm ins Herz, du zählst jetzt mal dein ganzes Volk, überall, sämtliche Provinzen. Und dann muss der Josef mit seiner schwangeren Frau nach Bethlehem. Verstehst du, Gott ist absolut abgefahren in der Art, ja, wie er seine Versprechen hält. Also Gott hat die Finger in der Geschichte von Familien. Er denkt an die, die vielleicht schon alle vergessen haben. Er benutzt die Weltmächte in seiner Souveränität, dass sie ihm dienen müssen. Und das gilt heute immer noch für alle Trumps, Putins, Kim Jong irgendwas ist und wer auch immer da noch irgendwie im Spiel sein könnte. Selbst die Angela. Ne? Das ist für Gott überhaupt keine Sache. In letzter Zeit habe ich immer wieder so ein bisschen Panik bekommen, wenn es darum ging, manche Entscheidungen zu treffen. Und ich dachte mir immer so, oh, ist das gut, ist das richtig, ist das eine richtige Entscheidung? Oder ich habe eine Entscheidung getroffen und dann wache ich nachts auf und denke so, was tust du denn? Und so. Immer wieder so, ne? Drucksituation, nicht gut geschlafen und so weiter. Und ich denke mir immer, boah, ey, was, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn ich einen falschen Weg einschlage? Was ist, wenn ich es nicht kapiere, wo Gott mich wirklich haben will jetzt gerade und so? Und dann gehe ich in eine falsche Richtung los. Boah, was mache ich denn dann? So war ich da drauf. Kennst du nicht, aber ich manchmal schon. Und dann hat der Heilige Geist immer wieder in mir, dem Psalm 23,3, hochgebracht. By the way, es ist manchmal sehr gut, Bibelverse auswendig zu lernen, dann kann Gott sie auch hochbringen. Er kann es auch so, aber es hilft, wenn du sie auswendig kannst. Und ich glaube, Gott fordert dich sogar heraus. Lern deine Bibel, nicht die ganze, aber Teile auswendig. Und im Psalm 23,3 hat er mir immer wieder gesagt, diesen Vers, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wow. Also Gott ist mir treu, weil er sich treu ist. Verstehst du, mein Anker, der hängt nicht irgendwo in dieser Welt, der hängt im Wesen Gottes. Gott ist treu, weil er gar nicht anders kann. Das ist eben seine Art. Er hat dieses Wesen nicht, dass er uns täuschen könnte und dass er uns untreu werden könnte, dass er seine Zusagen bricht. Er kann nicht. In 2. Timotheus 2, 11 bis 13 heißt es, das Wort ist glaubwürdig. Mit anderen Worten, darauf könnt ihr euch verlassen. Wenn wir nämlich mit Christus gestorben sind, hier ein Bild für den Glauben, weil Glaube etwas Radikales ist, deswegen die Taufe, Bild der Beerdigung. Wir geben unser altes Leben weg. Wir sterben quasi, symbolisch gesprochen, stehen zu einem neuen Leben auf. Und Jesus sagt, wer das tun wird, der wird auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen, eine Ermutigung durchzuhalten. Wenn wir ihn verleugnen, jetzt wird's krass, wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich versuche das in ganz kurze Erklärung zu packen, diese Verse, um euch jetzt die Angst hier an der Stelle vielleicht zu nehmen, die ihr jetzt kriegt, wenn ihr das lest. Weißt du, eigentlich sagt Jesus hier zwei Dinge. Er sagt, hör mal zu, ich kann nicht verhindern, und zwar auch von meinem Wesen her, dass du dich von mir losreißt. Und zwar dauerhaft losreißt. Das ist, was Verleugnen am Ende meint, dass wir für immer uns von Gott losreißen. Weil, warum kann ich das nicht verhindern? Ich will es nicht verhindern, weil man Liebe nicht aufzwingen kann dem Gegenüber. Deswegen erlaube ich es dir sogar. Aber auf der anderen Seite, und das ist noch die wichtigere Nachricht, die wichtigere Botschaft von diesem Vers, sagt Gott auch, ich kann mich nicht von dir losreißen. Das habe ich nicht drauf. Das ist mir, dem allmächtigen Gott, unmöglich. Also wenn mal wieder jemand kommt und sagt, ja, also wenn Gott allmächtig ist, kann er dann einen Stein erschaffen, den er nicht hochheben kann, dann sagst du, nein, denn Gott ist nicht blöd. Also verstehst du, was ich meine? Der macht nicht das Gegenteil von dem, was er selbst will. Also das ist ja Blödsinn. Gott ist nicht seltsam und schizophren. Er sagt, nein, ich kann mir gegenüber nicht untreu sein. Ich kann mich selbst nicht verleugnen. Ich kann mich nicht von mir selber abschneiden. Und deswegen werde ich dir treu sein. Dann, wenn du versagst, sogar dann, wenn du sündigst, sogar dann, wenn du zwischendurch weggelaufen bist, aber wiederkommst und wieder anklopfst, dann bin ich immer noch treu. Selbst da, wo du untreu bist. Und wisst ihr, ich merke, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann merke ich, dass Gott sogar meine Fehler, meine Sünde, mein Versagen, meine Untreue mit eingeplant hat in seinen souveränen Plan, der auch von Ewigkeit feststeht. Verstehst du, was ich meine? So rein vom Willen Gottes her ist mein Leben nicht immer so verlaufen, wie es Gottes Wille war. Ich habe Entscheidungen getroffen, die nicht Gottes Wille waren. Und trotzdem glaube ich, dass ich das Leben führe, das Gott von Ewigkeit für mich wollte. Ich habe mal so drüber nachgedacht. Ich war Gott an einer Stelle ungehorsam. Ich werde die Geschichte jetzt nicht erzählen. Wir als Paar. Und ich weiß, wenn das normalerweise, ich wäre nicht in diesem Jahrgang gewesen, wo ich dann später Theologie studiert habe. Und das sind heute meine absolut krassesten Freunde. Tolle Beziehungen, die ich da gebaut habe. Ich habe mal durchgerechnet, wo ich eigentlich gewesen wäre. Die Klasse war furchtbar. Also da bin ich. Also, verstehst du, was ich meine? Und sag mal, auch ganz ehrlich, ich wäre auch nie in Pforzheim gelandet, wenn das damals nicht so gewesen wäre. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube trotzdem, dass es Gottes Plan war, dass ich in diese Klasse komme und dass ich auch nach Pforzheim komme. Warum? Weil ich glaube, dass Gott in seiner Souveränität sogar meine Untreue schon mit eingeplant hat. Und das macht mich fast fertig. Ich finde, das ist so krass, über Gott einfach sowas zu wissen und so über ihn nachzudenken. In Offenbarung 19 wird Jesus in so einem Bild gezeigt, wie wenn er ein siegreicher Heerführer ist. Er sitzt auf einem weißen Pferd, er kommt wieder, um wirklich diese Welt in seine neue Welt zu überführen. Und dann heißt es über Jesus, der da auf diesem weißen Pferd sitzt, heißt es, sein Name ist treu und wahrhaftig. Ich finde das so cool. So cool. Mein Gott hat viele Namen und Gott denkt sich auch immer was bei seinen Namen. Aber dieser Name, hört so, ich heiße treu und wahrhaftig. Warum? Weil ich nicht untreu sein kann. Weil ich nicht anders sein kann als authentisch und voller Wahrheit. Ich bin treu und wahrhaftig. Das finde ich so cool. Aber vielleicht denkst du, Öli, ja, es gibt doch echt Dinge, die lassen mich daran zweifeln, dass Gott wirklich treu ist. Und jeder von uns kennt diese Dinge. Nummer eins ist, da ist ein Versprechen Gottes in deinem Leben, über deinem Leben, was auch immer. Und es vergeht ganz viel Zeit. Und du denkst, ich glaube, Gott ist doch nicht treu. Zweite Sache, die es gibt, das sieht alles irgendwie ganz anders aus, wenn sich das Versprechen Gottes erfüllt, als du gedacht hast. Und ich glaube, das ist oft ein Problem. Menschen beten, Menschen erleben auch sogar dann, dass die Gebete erhört werden, aber es ist einfach nicht so, wie sie in ihrem Kopf festgelegt haben, dass die Gebetserhörung aussehen muss. Aber Gott erhört ja nicht nur nach deinem inneren Bild seine Gebete, sondern nach seinem inneren Bild. Er hat noch klügere Gedanken über dich als du. Und dann die Umstände. Gott, die zeigen in eine komplett andere Richtung. Es sieht überhaupt nicht so aus, wie wenn sich auch nur irgendwas in die Richtung der Erfüllung deiner Versprechen hier bewegen würde in meinem Leben. Und dann, was uns noch zweifeln lässt, ist eben unsere eigene Untreue. Gott, jetzt habe ich das gemacht, habe ich das gemacht. Habe ich mir nicht das und das damit verbaut? Und keine Ahnung, Gott, wie siehst du mich jetzt? Und willst du mich wirklich noch gebrauchen? Und alle diese Sachen, die wir oft so denken. Und ich kenne diese Gedanken auch. Und dann gibt es noch eine interessante Sache, die uns auch manchmal an Gottes Treue zweifeln lässt. Und das ist seine Treue. Denn Gott ist mir nicht nur treu, weil er sich selbst treu ist. Er ist mir auch treu, indem er sich selbst treu ist. Das heißt, Klein Öli hat Wünsche und eine Sicht für sein Leben und Gedanken darüber, aber er ist viel zu kurzfristig. Und Gott sagt, du weißt ja gar nicht, was du von mir willst, du weißt ja gar nicht, was du bittest. Ich wäre dir absolut untreu, wenn ich dir jetzt dein Gebet erhören würde. Du weißt überhaupt nicht, die Folgen abzuschätzen. Du hast keine Ahnung, wo dich das hinbringen würde, wo das deine Familie hinbringen würde, was das mit der Gemeinde macht und so weiter. Nein, sage ich. Und Gott ist uns treu, aber uns macht das fertig, weil wir denken, das heißt Treue nicht, dass du alles machst, was wir wollen. Nein, Gott hat uns nie versprochen, dass er uns jeden Wunsch erfüllt, Gott sei Dank nicht. Gott macht sich doch nicht zum Diener unserer niederen Beweggründe. Und die sind ja oft genug da. Also jetzt bei einigen. Will dir nicht zu nahe treten. Also Bethlehem steht für Gottes Treue und auch dafür, dass Jesus der König ist. Deswegen ist immer die erste Sache, die einfach Bethlehem sagt, und das ist wichtig, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Bethlehem sagt, vertrau dich Jesus an. Denn er ist der eine König Gottes, der alles in Ordnung bringt. Er ist der eine König Gottes, der für die Sünde bezahlt. Er ist der eine König Gottes, der eine Verbindung zwischen dir und Gott, dem Vater, herstellen kann. Er ist der eine König Gottes, der die Gegenwart Gottes in dein Leben bringt. Und er ist ein König, deswegen wird er auch in Bethlehem geboren, damit klar wird, Jesus ist ein König. Aber obwohl er in Bethlehem geboren ist, ist er der König der ganzen Welt. Und soll ich dir was sagen? Jesus herrscht über deine äußere Welt, um alles, was in dieser Welt passiert. Ob du es glaubst oder nicht, die wirklichen Entscheidungen werden eigentlich im Himmel getroffen. Aber es wäre so wichtig für dich, dass er auch über deine innere Welt herrschen darf. Und Bethlehem sagt noch was. Bethlehem sagt auch, verbrenn dein Vertrauen nicht. Denn da liegt eine große Belohnung drauf. Halt daran fest. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Und ich glaube, damit wir das tun können, ist es wichtig, dass wir zwei Dinge immer wieder beherzigen. Dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen. Dafür müssen wir wissen, dass nicht alle Versprechen gleich sind. Und es sind nicht alle Versprechen gleich wichtig. Das ist für mich ein absolut wichtiger Gedanke. Es gibt Versprechen, die hat Gott mir gegeben. Es gibt Versprechen, von denen glaube ich, dass Gott sie mir gegeben hat. Es gibt Dinge, von denen wünsche ich mir, dass Gott sie mir verspricht. Aber das alles darf nicht denselben Platz einnehmen, wie das eine Versprechen Gottes, das Jesus selbst ist. Weißt du, Jesus ist nicht die Antwort auf ein Versprechen Gottes. Jesus ist die Antwort auf alle Versprechen Gottes. Jesus ist das große Ja und Amen, das große Ja zu dir und zu mir in unserem Leben. Und wenn ich auch alles verliere und alles um mich herum zusammenbricht, solange ich Jesus habe, habe ich immer noch genug. Also halt dich an dem einen Versprechen fest, an dem Versprechen. Und der zweite Gedanke ist, dass du dich auch nicht irritieren lassen darfst von der Untreue, die Menschen vielleicht dir gegenüber an den Tag legen. Ich merke, da passiert ganz viel Übertragung, oder? Menschen verletzen uns, Menschen sind uns untreu, Menschen machen irgendwas und wir kreiden es Gott an und sagen, Gott, weil das und das passiert ist durch die und die Person, da werde ich dir nicht mehr nachfolgen. Ich werde nicht mehr zu dieser Gemeinde kommen, nicht in dieser Kleingruppe bleiben, ich will mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben, ich werde die alle hassen in der Firma, ich reiß mir für die nicht mehr den Hintern auf und so weiter und so fort. Und dann sowieso, bla bla bla, ja? Also, ich finde, das ist ein ganz gefährlicher Gedanke. Und Gott hat mir immer wieder gesagt, in der Vorbereitungszeit, diesen einen Gedanken, hey, wenn du das von Menschen abhängig machst, ob du Gott vertraust, dann sind diese Menschen längst deine Götter geworden. Und das ist ganz gefährlich. Du willst nicht Menschen anbeten mit deinem Leben. Das für mich an und ich bin dir treu. Was macht das mit uns? Was könnte das mit uns machen, wenn wir wieder ganz sicher wissen, dass Gott uns treu ist? Ich glaube, Nummer eins, es wird dazu führen, dass wir uns trauen, ein mutiges Leben zu führen. Dass wir nicht immer versuchen, mit angezogener Handbremse so ein bisschen was zu wagen, aber ja nicht zu viel. Nein, ich glaube, wenn wir wissen, dass unser Leben in Gottes Hand ist, dass er uns auf jeden Fall treu ist, da trauen wir uns, alles für ihn zu geben. Da trauen wir uns, Fehler zu machen, sogar in unserem Glauben. Da trauen wir uns einfach vielleicht Dinge, die wir uns selber nicht zutrauen würden. Und wir werden auch wachsen zu Männern und Frauen. Das wird uns überraschen, was Gott mit uns tun kann. Ein mutiges Leben kommt aus der Sicherheit, dass Gott uns auf keinen Fall fallen lässt. Und Gedanke Nummer zwei, wir werden ruhig schlafen können, wenn wir wissen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Ich habe das immer wieder erlebt, jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie, dass ich nicht gut schlafen konnte und fand ich richtig übel. Also wirklich teilweise ganze Nächte, wo ich eben diesen 6-Kannen-Kaffee-Effekt hatte, dass alles pulsiert hatte, bin nicht zur Ruhe gekommen und so weiter. Das ist schrecklich. Und es lag auch oft daran, dass ich bestimmte Dinge nicht abgeben konnte an Gott, dass ich mich auch da wieder selber zum kleinen Gott über mein Leben gemacht habe. Ich gebe dir nicht her. Ich muss mich da noch drum kümmern. Ich muss da noch mal drüber nachdenken. Ich komme vielleicht doch noch weiter, als ich bis jetzt da gekommen bin. Gott, ich gebe es dir nicht. Nein, mein Schatz. Ja, so. Und da will ich dir noch mal die Geschichte von meinem Kissen erzählen. Ich liebe mein Kissen. Also mein Kopfkissen zu Hause, ja. Mein Kissen ist nicht meine Frau, also das ist, sondern ich habe ein wunderschönes Kopfkissen. Und dieses Kopfkissen ist das perfekte Kopfkissen. Nirgendwo auf dieser Welt gibt es ein Kissen, das so gut ist. Es hat genau die richtige Dicke, es hat genau den richtigen Härtegrad, dass mein Kopf auf eine perfekte Art und Weise genau bis zum richtigen Punkt einsinkt und nicht weiter. Mein Kissen riecht so, wie es riechen muss. Mein Kissen ist immer so schön, auch mit dem Bezug so kühl irgendwie. Und wenn ich es mir dann umdrehe, zwischendurch ist die andere Seite wieder kühl, wenn die erste Seite zu warm geht. Mein Kissen ist einfach genial. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen wie so ein Rentner geworden. Früher konnte ich immer und überall schlafen, bis zu, als ich einmal eine Nacht auf dem Plumpsklo verbracht habe, weil man meinen Schlafsack schon irgendwie weggeräumt hatte auf so einem Camp und dann habe ich da geschlafen, wo es warm ist. Aber heute, wenn ich mein Kissen nicht dabei habe, dann schlafe ich nicht gut, weißt du? So Hotelkissen und so weiter. Was machen die eigentlich manchmal? Das sind Kissen wie so dicke Kissen, dass ich denke, wer kann überhaupt da drauf schlafen? Wollen die nicht, dass man wiederkommt oder so? Das ist echt mal eine Frage, ne? Und dann hat meine Frau irgendwann gemerkt, okay, wir müssen das Kissen vom Öli mitnehmen, dann habe ich Ruhe. Ja? Also meine Frau kann überall schlafen. Und dann neulich sind wir auf eine Hochzeit gefahren und wir sind schon 300 Kilometer im Auto und meine Frau sagt, oh nein, wir haben das Kissen vergessen. Also sie hat schon Panik gehabt. Wir haben aber nicht umgedreht, also 300 Kilometer waren dann doch zu viel. Aber mit meinem Kissen hätte ich besser geschlafen. Was will ich damit sagen? Hey, ich glaube, dass der Glaube wie so ein Kissen sein kann, das wir immer dabei haben. Und dass wir schlafen können in den wildesten Umgebungen. Weil wir wissen, dass Gott da ist. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, weißt du, Jesus ist übrigens auch wie ich. Der hatte auch immer ein Kissen dabei. Da ist diese Stelle, wo sie mit dem Boot übers Wasser fahren und die Jünger rudern und ersaufen fast, Sturm, Fallwinde und so weiter. Und Jesus liegt hinten im Boot auf seinem Kissen. Ja. Mehr wie Jesus, ja, genau. Okay. Und wir können also mutig leben, wir können ruhig schlafen, aber ich glaube, wir können auch Menschen inspirieren, wenn wir Gott vertrauen. Hey, wenn wir nicht, die Russen sind es ja, auch alles so da ist. Wenn Leute auch merken, dass wir auch durch Krisen gehen als Christen, aber wir irgendwie eine Sicherheit haben, die einen Unterschied macht in uns, dann glaube ich, werden sie inspiriert sein und sie werden fragen, was ist denn das? Was ist denn das? Und ich habe gesagt, weißt du, eigentlich, das von Gottes Seite ist es so gedacht, guck mal, die, die Gesellschaft, die, wir haben ja heute ganz viele Endzeitpropheten in der Gesellschaft, bis hin zu Intellektuellen von Cambridge und Oxford, die sagen, ey, es wird jetzt richtig eine üble Zeit kommen, es wird alles schlimm und so weiter. Ne? Hey, die vermuten ja nur, dass die Welt untergeht. Wir wissen es. Und trotzdem sind wir diejenigen mit der Hoffnung. Und diejenigen mit dem Glauben. Und diejenigen mit dem Kissen. Amen. Und das wünsche ich mir so für dich. Für die treuen Besucher, die jetzt schon im zweiten Gottesdienst dabei sind. Ich erzähle eine andere Geschichte zum Abschluss. Da ist ein junger Soldat, seine Zeit bei der Armee geht vorbei und er steht an der Straße und möchte jetzt per Anhalter irgendwo nach Hause fahren. Und dann hält so eine richtig dicke Limousine und ein Mann im Anzug macht die Tür auf und sagt, steigen Sie ein, Kamerad, ich nehme Sie mit. Und dann stellt der Typ sich vor, er heißt Mr. Hanover, hat eine große, große Firma in Chicago und sie verstehen sich gut und sie reden über dies und das. Und irgendwann hat dieser junge Soldat den Gedanken, hey, erzähl ihm von deinem Glauben, das könnte für ihn wichtig sein. Und er sagt sich, oh nein, also das kann doch nicht so einem, der hat ja alles und der ist klug und der ist ein gemachter Mann. Ich kann ihm noch nicht hier mit meiner Uniform und so weiter jetzt vom Glauben erzählen. Aber er ringt sich irgendwann durch und hören Sie mal, Herr Hanover, ich möchte Ihnen von der wichtigsten Sache in meinem Leben erzählen. Und dann fängt er an, ihm zu erklären, warum er an Jesus glaubt und was Jesus für ihn getan hat. Und er lädt ihm ein, auch sein Leben Jesus zu geben. Und während er so redet, da bricht der Mr. Hanover plötzlich in Tränen aus. Er fährt rechts ran und sein Kopf sinkt aufs Lenkrad und er schluchzt und heult und heult und heult. Und irgendwann guckt er wieder hoch, schaut dem Soldaten ins Gesicht und sagt, was Sie heute für mich getan haben, das ist das Wichtigste, was jemals jemand in diesem Leben für mich getan hat. Und sie können gemeinsam beten. Der Mann vertraut tatsächlich Jesus sein Leben an. Und sie fahren weiter und einige Zeit später wird der Anhalter auch rausgelassen und der Geschäftsmann fährt weiter. 5 Jahre später ist unser junger Soldat selber Geschäftsmann. Er hat einen Termin in Chicago und er hält diese kleine Visitenkarte irgendwo in der Hand und erinnert sich an diese Situation. Er sagt sich, hey, ich werde den Mr. Hanover mal besuchen. Gucken, was aus ihm geworden ist und so weiter. Und er macht sich dort auf, steht irgendwann vor dem Firmengebäude und fragt dann unten in der Lobby, ob er einen Termin mit Mr. Hanover bekommen kann. Mitarbeiter gucken ein bisschen irritiert und sagen ihm, das ist nicht möglich, aber wir fragen mal seine Frau, ob sie ein paar Minuten Zeit hat für sie. Und irgendwann sitzt der Mrs. Hanover im obersten Stockwerk gegenüber und sie fragt ihn, woher kennen Sie meinen Mann? Und er erzählt ihr die ganze Geschichte, wo er als Anhalter mitgenommen wurde von ihrem Mann und irgendwann sogar, wie er ihm von Jesus erzählt hat und wie dieser Mr. Hanover Jesus sein Leben gegeben hat. Und irgendwann fragt er, ja, wo ist denn ihr Mann jetzt? Kann ich ihn nicht vielleicht noch sehen? Und dann sagt sie ihm, nein, er ist vor 5 Jahren gestorben. Und sie checken kurz und stellen fest, er ist an dem Tag gestorben. Und er war der Letzte, den Mr. Hanover gesehen hat. Das ist eine wahre Geschichte tatsächlich. Und jetzt bricht die Frau in Tränen aus. Der ganze Körper wird durchgeschüttelt. Sie kann sich gar nicht mehr beruhigen und sagt, ich habe mein ganzes Leben für meinen Mann gebetet, dass er Gott findet. Weil er hatte alles, aber das Entscheidende hat ihm gefehlt und ich wusste es. Und er hat nie Ja gesagt. Er war hart. Und dann ist er gestorben und ich wusste nicht, was passiert ist. Und ich dachte mir, Gott, ich dachte, ich hatte ein Versprechen von dir gehört. Und jetzt stelle ich fest, dass Gott treu war. Und ich fand das so einen abgefahrenen Gedanken. Wir können das nicht auf alles und jeden übertragen, für den wir beten. Aber weißt du, wenn Gott ein Versprechen gegeben hat, dann dürfen wir wissen, dann kommt er nicht zu spät. Und wenn es der letzte Tag ist, den jemand hat, dann kommt Gott an diesem Tag. Und das ist, was ich absolut faszinierend finde. Das ist, warum ich es liebe, meinem Gott nachzufolgen. Gott ist treu. Diesen einen Gedanken möchte ich dir mitgeben. Gott ist treu. Gott ist dir treu, weil er sich selbst treu ist. Und Gott ist dir treu, indem er sich selbst treu ist. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Treue, für deine Liebe, für deine irre Fähigkeit, die Weltgeschichte zu koordinieren, um mir auch deine Versprechen zu erfüllen. Herr, ich danke dir für das eine Versprechen, dass dein Sohn selbst ist. Und ich danke dir, dass ich niemals allein sein werde. und dass auch der Tod mich nicht fertig macht, weil du, der Lebendige, in mir lebst. Danke für deine Gegenwart, Herr. Brenn uns deine Treue ins Herz, dass wir ein mutiges Leben führen können. Dass wir ein Leben führen können, wo wir ruhig schlafen können, egal wie groß die Herausforderungen sind. Und dass wir ein Leben führen können, was Menschen inspiriert, weil wir einen stabilen, festen Grund haben. Danke dir, Jesus. Amen.